Deutschlandfunk. Sport.
29 Medaillen hat Russland bei den Heimwinterspielen in Sotschi 2014 geholt. Heute wissen wir, diese Leistung ist auch deswegen möglich gewesen, weil es ein ausgeklügeltes staatliches Dopingsystem gegeben hat, mit Geheimdienstmitarbeitern, die Dopingproben von russischen Sportlerinnen und Sportlern in der Nacht ausgetauscht haben. Jahrelang hat die Weltantidopingagentur WADA versucht zu ermitteln, welche Sportlerinnen und Sportler genau von diesem System profitiert haben. Elementar wichtig dafür die Daten aus dem Moskauer Dopinglabor. Mit einiger Verzögerung hatte die russische Antidopingagentur RUSADA diese Daten auch an die Ermittler der WADA übergeben. Allerdings hat sich im vergangenen Jahr herausgestellt, die Daten sind manipuliert und teils sogar gelöscht worden. Als Strafe für diese Vertuschung wollte die WADA Russland für 4 Jahre verbannen. Der internationale Sportgerichtshof KAS hat diese Sperre gestern halbiert. Dietrich Karl Meurer.
Für Russland heißt es nun, keine Olympischen und Paralympischen Sommerspiele im nächsten Jahr in Tokio, keine Winterspiele 2022 in Peking und wohl auch keine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Allerdings werden durch den Spruch des Internationalen Sportgerichtshofs im Schweizer Lausanne russische Sportlerinnen und Sportler nicht generell verbannt. Wer nicht durch Doping belastet ist, darf als neutrale Athletin oder neutraler Athlet bei großen internationalen Wettkämpfen antreten. Dann darf aber weder die russische Hymne gespielt oder gesungen werden, noch darf die russische Fahne auf der Teamkleidung getragen oder gehisst werden. Als weitere Konsequenz aus dem Urteil des KAS darf sich Russland in den nächsten 2 Jahren nicht um die Austragung von Sportgroßereignissen wie Weltmeisterschaften bewerben. Bereits für diesen Zeitraum vergebene Events müssen an einen anderen Gastgeber gehen. Russland kann gegen den Richterspruch beim Schweizer Bundesgericht Berufung einlegen. Allerdings werden die Erfolgsaussichten als gering eingeschätzt.
Statt 4 jetzt also 2 Jahre Sperre für Russland. Wie sehr das Russland trifft, erklärt Hajo Seppelt, der mit seinen Recherchen das Dopingsystem überhaupt erst aufgedeckt hatte.
Ich glaube, Russland ist schon getroffen, 2 Jahre von Olympischen Spielen verbannt zu werden als Nation. Das ist schon eine ziemlich drastische Sanktion aus Sicht der Russen in einem Land, in dem der Sport ja eine ganz herausragende Rolle spielt, wenn es darum geht, auch den Patriotismus zu stärken. Das ist ja auch eine Initiative, die Putin seit Jahren verfolgt, wenn man auch allein an die Austragung der Olympischen Winterspiele in Sotschi denkt. Also insofern glaube ich schon, dass das Russland trifft. Gleichwohl wird man froh sein, dass es jetzt nicht 4 Jahre geworden sind. Und wenn man das Kleingedruckte liest in all den Paragraphen dieses Urteils, die genaue Urteilsbegründung steht noch aus, aber einiges kann man schon daraus lesen, dann sieht man beispielsweise, dass es doch offensichtlich nicht nur, was die Reduzierung auf 2 Jahre betrifft, eine deutliche Schwächung gegeben hat gegenüber dem WADA-Verdikt vor einem Jahr, sondern eben auch in anderen Punkten. Denken wir daran, dass beispielsweise Politiker wieder zugelassen werden auf Einladung aus Russland. Denken wir daran, dass auf bestimmten Teilen der Mannschaftsbekleidung dann wieder das Wort Russland stehen darf, obwohl es ja eigentlich neutrale Athleten sein sollen. Also wenn man sich das genau anschaut, dann hat man schon den Eindruck, es trägt so ein bisschen die Handschrift der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang 2018 und damit ehrlicherweise auch die Handschrift von Thomas Bach, der damals für diesen etwas weicheren Kurs eben auch eingetreten ist.
Was bedeutet das jetzt für den zukünftigen Anti-Doping-Kampf?
Das ist natürlich aus Sicht derjenigen, die gehofft haben, dass man nun endlich mal konsequent ist, dass man glaubwürdig ist, dass man ein effektives Anti-Doping-System etabliert, eben was auch Länder bestrafen kann, ist das ein Schlag ins Gesicht. Das hat ja inzwischen auch die deutsche Athletenvertretung, also die unabhängige deutsche Athletenvertretung mit Athleten Deutschland gesagt. Das haben inzwischen auch Vertreter aus den USA gesagt, dortige Organisationen. Denn wenn bei einem solchen Ausmaß der Manipulation und des Betrugs, wie es das in Russland gegeben hat, am Ende eben doch nur eine nur halbwegs scharfe Sanktion erfolgt, dann ist das natürlich für die Glaubwürdigkeit eines Systems, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Betrüger konsequent und gnadenlos zu verfolgen, ein Stück weit eben auch ein Offenbarungseid.
Einschätzungen von Sportjournalist Hajo Seppelt im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Endlich geht es wieder los. Das dürften sich viele Eishockeyspieler, Funktionäre und Fans gestern gedacht haben. Denn nach mehreren Verschiebungen ist die deutsche Eishockeyliga in ihre neue Saison gestartet. Und das gleich mit einem Spiel, bei dem das Fehlen der Fans ganz besonders aufgefallen ist. Die Düsseldorfer EG gewinnt das Rhein-Derby gegen die Kölner Haie mit 5:4 im Penaltyschießen. Burkhard Hupe berichtet.
Am Ende jubelten doch nur die Düsseldorfer. Dabei hätten auch die Kölner und eigentlich auch die Deutsche Eishockeyliga genügend Grund zur Freude gehabt, denn dieses Auftaktspiel verlief ziemlich spektakulär. Die DEG sah bis zur 58. Minute wieder sichere Sieger aus, führte mit 4:2, weil den Kölnern im letzten Abschnitt ein bisschen die Luft auszugehen schien. Dann aber folgten spektakuläre 100 Sekunden von Jonathan Matsumoto, der aus dem rechten Bullykreis gleich 2 Tore erzielte und damit die Verlängerung erzwang. Diese Verlängerung brachte zwar viel Spektakel, aber keine Tore. Das Penalty-Schießen musste also her und da hatte der Düsseldorfer Charlie Janke als einziger Spieler die zündende Idee und sicherte seinem Team den Erfolg beim rheinischen Rivalen.
Informationen von Burkhard Tupe. 10 Kilometer laufen und 2-mal schießen. Das ist gestern die Aufgabe für die Biathleten in Hochfilzen gewesen. Mit der sind die Deutschen gar nicht zurechtgekommen. Beim Sprint schafft es kein Deutscher unter die besten 20. Das schlechteste Ergebnis seit 8 Jahren. Heute wollen es die Frauen besser machen, besonders Denise Herrmann, wie Andrea Otto beobachtet hat.
Wackelpudding war das Wort, das Denise Herrmann vergangene Woche noch über ihren Zustand nach den Rennen von Hochfilzen benutzte.
Beim Laufen merke ich einfach, ja, ich bin da einfach muskulär gerade so ein bisschen drüber. Ich merke es auch vom Puls, dass es einfach nicht so, dass ich gar nicht so in den roten Bereich reinkomme.
Eine Auszeit war deshalb angesagt zwischen den beiden Weltcups in Österreich. Denise Herrmann ist nach Hause gefahren, nach Ruhpolding.
Jetzt versuche ich natürlich nochmal jetzt 2 Tage mal wirklich vom Kopf her auch ein bisschen rauszugehen, dass ich dann halt auch mal so frei von der Leber weglaufen kann.
Kopf frei kriegen, das Gedankenrad stillstehen lassen, in der Hoffnung, dass dann heute im Sprint mehr drin ist als Platz 32, das Ergebnis von letzter Woche. Denn ihr Anspruch ist natürlich ein anderer. Vom Gesamtweltcup als Ziel hat sie zu Saisonbeginn noch frei gesprochen. Und sie ist auch eine, die sich aus einem Tief gut rausziehen kann.
Die Saison ist ja noch sehr jung und wir haben noch ein bisschen was vor uns. Und ich denke, das wird auf jeden Fall noch besser werden.
Und wenn nicht in Hochfilzen, wo sie den Schießstand eh nicht mag, dann eben nach Weihnachten in Oberhof.
Und heute fällt ebenfalls die letzte Männerbastion im Wintersport. Denn zum ersten Mal in der Geschichte findet ein Weltcup in der nordischen Kombination für Frauen statt. Diese Premiere ist wegen Corona 2-mal verschoben worden. In Ramsau wird es jetzt aber klappen. Thorsten vom Wege blickt voraus.
Ramsau bietet an diesem Wochenende Kombiniererinnen und Springerinnen eine Bühne, die mehr ist als nur Ersatz für die Ausfälle durch die Absage von Lillehammer. Der besondere Fokus liegt dabei auf der nordischen Kombination der Damen. Schon am Freitag gibt es die Weltcup-Weltpremiere. Die Amerikanerin Tara Galthie-Moats ist sicherlich Top-Favoritin, aber auch Norwegen, Japan und die Österreicherinnen haben in dieser noch jungen Disziplin schon eine Menge zu bieten. Und die Deutschen. Deren Stärkste, Jenny Nowak, Juniorenweltmeisterin des letzten Winters aus dem sächsischen Soland, will in der Steiermark erst einmal ausloten, wo sie leistungsmäßig gerade steht.
Bei mir lief es ja eigentlich im Sommer und in der Vorbereitung sehr gut. Hatte jetzt ein paar kleine Probleme und bin auch noch nicht in der Topform, die ich mir jetzt vielleicht erhofft habe. Jetzt werde ich ja sehen, wo ich stehe. Wir hatten halt ja keine großen Vergleiche, aber ich denke, im Großen und Ganzen werden die Leistung schon trotzdem ganz gut sein.
Das Verhältnis der kombinierenden Damen zu den Herren der Zunft ist übrigens ausgezeichnet. Gleiches gilt für die Beziehungen zu den Spezialspringerinnen. Svenja Wirth beispielsweise hat in dieser Saison den Sprung von den Spezialistinnen zu den Kombiniererinnen gewagt und natürlich stramm zu tun, um in der Loipe nicht hinterherhecheln zu müssen.
Ja, dass das kein Zuckerschlecken wird, das war mir klar. Also das Training an sich, das ganze Ausdauertraining, die Quälerei, das ist schon was ganz anderes als beim Skispringen. Aber irgendwie macht es mir ein Stück weit einfach Spaß.
Sagt Svenja Wirth. Los geht es mit dem Springen um 9.45 Uhr. Und Spaß hatte gestern Abend auch Robert Lewandowski. Der Bayernstürmer ist zum ersten Mal in seiner Karriere Weltfußballer geworden. Welttorhüter wurde sein Teamkollege Manuel Neuer. Jürgen Klopp ist Trainer des Jahres und damit der erste Trainer, der diese Auszeichnung 2-mal hintereinander gewinnt. Als Weltfußballerin wurde Lucy Bronze geehrt. Und in der 2. Bundesliga gewinnt Aue mit 4:1 gegen Karlsruhe.